Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zip FM im noch recht neuen Jahr 2012. Heute Dienstag, den 10. Januar, mit thematisch sehr unterschiedlichen Beiträgen aus zwei verschiedenen Radios, zusammengestellt von der Radiokampagne Berlin. Anlässlich des 7. Todestages von Uri Jalloh gab es am Sonnabend, den 7. Januar 2012, eine Demonstration in Dessau, um den von der Polizei ermordeten Uri Jalloh zu gedenken. Dabei gab es vielfache, von der Polizei strategisch im Voraus geplante Übergriffe auf AktivistInnen der Initiative und UnterstützerInnen. Dabei wurden mehrere AktivistInnen schwer verletzt. Der Schultrojaner kommt. Noch nicht. Schnüffelsoftware hat sich inzwischen so weit etabliert, dass er auch vor Schulcomputern nicht Halt macht. Naja, bisher noch. Eigentlich sollte sie jetzt schon laufen, aber diverse LehrerInnen waren damit nicht einverstanden, sodass noch einmal nachgerüstet werden muss. Und ist Gorleben schon längst kein, wie es immer so schön genannt wird, Zwischenendlager mehr, sondern schon ein wirkliches Endlager? Hat Bundesumweltminister Norbert Röttgen das mit seiner Aussage durchblicken lassen wollen, als er meinte, in Gorleben werde erstmal nicht weitergebaut. Dazu mehr im letzten Beitrag. Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Dessau Uri Jalloh gedacht. Bei der Gedenkfeier für den vor 7 Jahren im Polizeigewahrsam gestorbenen Asylbewerber sind mehrere Teilnehmende verletzt worden. Die Demonstrierenden hatten Plakate mit der Aufschrift Uri Jalloh, das war Mord, mit sich geführt. Die Polizei habe diese Plakate nicht dulden wollen. Die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh warf auf ihrer Internetseite den eingesetzten PolizistInnen brutale Gewalt vor. Der Menschenrechtler und Mitbegründer der Initiative Mukhtar Bar sei mehrmals von der Polizei geschlagen worden und daraufhin bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zu den Geschehnissen spricht Sebastian Striegel, Mitglied der Grünen und Mitglied des Landtags Sachsen-Anhalt mit Radio Korax Halle.
Da ich selbst nicht Augenzeuge der Geschehnisse war, sondern erst hinterher mit Zeugen gesprochen habe, muss ich mich natürlich darauf verlassen, dass das, was mir gesagt wird, ein Bild zusammen ergibt. Aber nach allem, was wir bisher wissen, ist es so gewesen, dass es bereits zum Anfang der Demonstration, die ja seit 7 Jahren in Dessau stattfinden, um Aufklärung rund um den Tod von Uri Jalloh zu fordern, dass es bereits seit Anfang dieser Demonstration eine sehr aggressive, latent aggressive Grundstimmung gab. Die Polizei war in deutlich höherer Stärke als in den letzten Jahren vor Ort. Sie ist wohl auch die gesamte Zeit in voller Einsatzmontur vor Ort gewesen. Und es muss bereits im Vorfeld eine Ansprache des Veranstalters gegeben haben, in der darauf hingewiesen worden ist, dass die Aussage Uri Jalloh, das war Mord, als Straftat gewertet werden würde durch die Polizei. Das hat in der Folge der Demonstration dazu geführt, dass beispielsweise Teilnehmer, die diesen Spruch auf die Gehwegplatten geschrieben haben, Uri Jalloh, das war Mord, von der Polizei versucht worden, mit festzunehmen. Und es hat auch zum Ende der Demonstration hin dazu geführt, dass ein Plakat, auf dem diese Aussage zu lesen war, durch die Polizei wohl beschlagnahmt werden sollte. Und im Rahmen dieses Versuchs, das Plakat zu beschlagnahmen, so heißt es jedenfalls, wird uns gesagt, ist durch Polizeikräfte zu Übergriffen auf Veranstaltungsteilnehmer und auch auf Muktar Bar gekommen. Was dem möglicherweise noch vorausgegangen ist, ob es auch Dinge gab seitens der Veranstaltungsteilnehmer, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar und muss ausgewertet werden.
Sie haben eben schon Moktar Bar erwähnt, der auch einer der Zeugen war, der Ihnen über den Vorgang am Samstag berichtet hat. Sie waren heute bei ihm im Krankenhaus. Wie geht es Ihnen denn?
Ich glaube, es geht Moktar Bar den Umständen entsprechend gut. Der ist auf dem Weg der Besserung. Er hat noch einige Zeit im Krankenhaus sein müssen, weil er offenbar als Nichtmediziner deutlich, dass er eine Art Gehirnerschütterung oder Ähnliches erlitten hat. Er sagt, er hat diese erlitten durch einen Polizeibeamten, der ihn mit einem Helmvisier offensichtlich verletzt haben soll. Das ist das, was er angibt. Er sagt aber auch, er kann sich an den Angriff nur noch recht schemenhaft erinnern, weil unmittelbar danach ihm auch Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden sei und er danach das Bewusstsein verloren habe.
Nun sind die Vorgehnisse an sich schon prekär genug, nun sind die aber auch noch vorgefallen auf einer Demonstration, die genau Gewalt gegenüber eines Asylbewerbers kritisiert. Und viele Kritiker werfen auch aktuell noch aufgrund dieser Vorgehnisse und Vorkommnisse auf der Demonstration dem Lande Sachsen-Anhalt staatlichen Rassismus vor. Gibt es diesen in Sachsen-Anhalt Ihrer Meinung nach?
Ganz sicher gibt es auch in Sachsen-Anhalt institutionalisierten Rassismus. Ganz sicher ist es auch so, dass wir mit Blick auf den nicht aufgeklärten Tod von Uri Jalloh seit 7 Jahren eine Situation haben, in der Fragen an die Polizei und an staatliche Institutionen zu stellen sind. Ich weiß nicht, was an dem Tag, an dem Uri Jalloh in Dessau im Polizeigewahrsam starb, passiert ist. Die einzigen, die dazu Auskunft geben können, sind Polizeibeamte, die zum Teil ja auch vor Gericht standen. Und dass es bis heute nicht vollständig aufgeklärt werden konnte oder noch nicht einmal in Ansätzen klar ist, was dort passiert ist, ist ein sehr trauriges Beispiel dafür, dass es auch in diesem konkreten Fall eine Kultur des Schweigens rund um diesen Todesfall gibt.
Nun gibt es nicht nur um den Todesfall selbst Fragen, die ungeklärt bleiben. Es ist ja auch die Demonstration selbst am Samstag wieder Anstoß für mehrere Anzeigen gewesen und für mehrere Anschuldigungen gegenüber Polizeibeamten. Wie kann es eigentlich sein oder wie kann es dazu kommen, dass so ein fragwürdiges Verhalten der Polizei überhaupt zustande kommt?
Gut, nun muss man zunächst sagen, auch für Polizeibeamte gilt Gott sei Dank die Unschuldsvermutung und noch nicht vollständig klar, was in Dessau am Samstag eigentlich passiert ist. Ich habe auch noch nicht vollständige Kenntnis und so muss man ganz deutlich sagen, wir müssen zunächst die Ermittlungen abwarten und wir müssen gucken, was ist da im Einzelnen passiert. Und dazu sind alle Seiten zu befragen, die Polizei genauso wie die Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben auch als Bündnisgrüne Landtagsfraktion darauf gedrängt, dass wir im Innenausschuss vollständig Bericht erstattet bekommen. Das heißt, und das hat der Minister auch inzwischen zugesichert, dass wir auch Einblick in die Videoaufnahmen über die Demonstration nehmen können, um uns ein vollständiges Bild machen zu können. Und ich glaube, das ist entscheidend. Am Ende, um beurteilen zu können, was ist dort passiert. Unabhängig davon ist klar, dass es erstmalig in Dessau ein so rigides Polizeivorgehen gegen die Demonstration selbst gab, dass von Anfang an gesagt wurde, diese Aussage, die ich mir nicht zu eigen machen würde, die aber nichtsdestotrotz von den Demonstrantinnen und Demonstranten getragen wird, Uri Jalloh, das war Mord, dass die angeblich strafbewehrt sein soll. Ich ziehe das deutlich in Zweifel. Ich glaube, es ist eine von mir nicht geteilte, aber dennoch legitime und auch legale Form der Meinungsäußerung, wenngleich ich sie, wie gesagt, inhaltlich nicht teilen kann. Aber die Fragen zum Tod von Uri Jalloh bleiben.
Gibt es denn schon, bevor jetzt der Vorfall im Innenausschuss auch noch näher behandelt werden kann, eine Stellungnahme des Polizeipräsidenten oder vom Innenminister Holger Stahlknecht zu diesem Vorgehen?
Der Innenminister hat sich heute zur Thematik geäußert. Er hat erkennen lassen, dass er das Vorgehen der Polizei vor Ort nicht schätzt und hat erkennen lassen, dass er sich davon distanziert und es für unglücklich hält. Das nimmt ihn nicht aus der Verantwortung. Er ist der oberste Dienstherr für die Polizei im Land Sachsen-Anhalt und natürlich muss gefragt werden, wie kommt eine solche neue, sehr restriktive Linie der Polizei in Dessau, wo besonders viel Sensibilität vonnöten wäre, wie kommt eine solche restriktive Linie zustande? Es gibt in Dessau auch einen neuen Polizeipräsidenten und es gibt dort auch einen Mitarbeiter im Justiziariat der Polizei, der dort seit Jahren arbeitet und von dem über die letzten Jahre eigentlich eher ein deeskalierendes Verhalten bekannt war. Der Innenminister hat heute bekannt gegeben, dass er diesen Abteilungsleiter versetzt hat, von seinen Aufgaben entbunden hat. Und es ist jetzt zu klären, was steckt da eigentlich ganz genau dahinter. Und dazu werden wir vom Innenminister auch Rechenschaft fordern, dass er uns im Innenausschuss des Landtages darüber Informationen gibt.
Ein Thema, an dem man auf jeden Fall dranbleiben sollte, gerade bei solchen Vorkommnissen, ist jetzt vielleicht auch diese aktuellen Geschehnisse auf der Demonstration für das Gedenken an Uri Jalloh ein Anlass, um vielleicht solche Themen wie die Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten wieder auf die Agenda zu setzen?
Die war ja nie abgesetzt, die Kennzeichnungspflicht. Wir sind ja da im Zeitplan insofern, als wir gesagt haben, wir wollen zunächst die ersten Erfahrungen aus Berlin abwarten und wollen dann im Frühjahr 2012 eine Anhörung im Landtag zum Thema Polizeikennzeichnung beginnen. Dafür liegen wir im Zeitplan, das werden wir demnächst tun, diese Anhörung. Aber natürlich macht der Vorfall im Dessauer Bahnhof deutlich, wie wichtig Polizeikennzeichnung ist. Ich kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob die dort eingesetzten identifizierbar sind, ob es also Anzeigen gegen konkret handelnde einzelne Beamte gibt oder ob es nur Anzeigen gegen Unbekannt gibt. Und natürlich ist zu fragen, kann ich einzelne handelnde Beamte identifizieren? Denn nur wenn mir das gelingt, habe ich auch als Opfer von Polizeigewalt eine realistische Chance, Gerechtigkeit zu bekommen und diese Gerechtigkeit ist herzustellen. Aber dazu sind mehrere Dinge notwendig, die Vorkommnisse in Dessau sind vollständig aufzuklären und die einzelnen handelnden Beamten sind dafür auch zu identifizieren.
Bisher wurde öffentlich eher über den Bundestrojaner debattiert, eine Bundessoftware, die online Computer ausspionieren soll. Doch seit November gibt es offiziell auch den Schultrojaner. Das ist eine Software, die auf die Schulcomputer übertragen werden sollte, um nach urheberrechtlich geschützten Werken zu suchen. Was er dabei finden könnte und warum er nach Bekanntwerden unter anderem beim Lehrpersonal nicht gerade auf Freudenrufe stieß, erfahrt ihr im nächsten Beitrag, in dem Oberstudiendirektor und Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Josef Kraus Radio Korax Halle die Hintergründe erläutert.
Es ist wohl eine Vereinbarung zwischen Verlagen einerseits und Kultusministerien der 16 Länder andererseits, der zufolge es möglich sein soll, im Moment ist es noch nicht Praxis, möglich sein soll, zukünftig Schulcomputer zu überprüfen, ob dort von Lehrern oder von Schule insgesamt, von der Schulverwaltung, Dinge gespeichert sind, die dem Kopierschutz bzw. dem Autorenschutz unterliegen.
Nochmal ein bisschen eine Nachfrage, wo kommt jetzt diese Idee genau her? Sie haben gerade gesagt, Kultusministerkonferenz und Verlage, Schulbuchverlage.
Ja, nun, es gibt, um vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen, ja? Es gibt ja schon seit Jahren gibt es Vereinbarungen zwischen der Kultusministerkonferenz und den Schulbuchverlagen und dem Verlagsbereich insgesamt, was den Umgang der Schulen mit schutzwürdigen Informationen betrifft. Ja, Kopien aus Büchern, aus Zeitungen und so weiter. Und da wird von den Kultusministerien an die Verlage entsprechend finanziell etwas abgeführt, sodass also das Urheberrecht gewahrt ist und die Verlage auch was davon haben, wenn dann aus ihren Büchern, aus ihren Zeitungen für Unterrichtszwecke etwas kopiert wird. Ja, gut, da gibt es eine vernünftige Vereinbarung. Und nun hat sich halt im Zuge der Verbreitung der elektronischen Medien in der Schule, die Schule ist ja auch mittendrin in einer fortschreitenden Computerisierung, hat sich natürlich auch die Frage ergeben, ja, wie ist das nun mit den Autorenrechten, wenn nun Lehrer, wenn Schulen sich aus anderen Büchern, aus Medien etwas herauskopieren und bei sich auf der Festplatte speichern und dann im Unterricht wiederverwenden, sei es elektronisch oder durch Ausdruck wiederverwenden. Ja. Mhm. Und um dem einen Riegel vorzuschieben, gibt es nun angeblich eine Vereinbarung zwischen Verlagen und Kultusministern, dass das überprüft werden soll durch Trojaner. Dass also jährlich 2% aller Schulcomputer mit Trojanern sozusagen ausgespäht werden sollen, ob hier in Verletzung des Autorenschutzes Dinge auf den Schulcomputern, auf den Festplatten gespeichert sind, die nicht gespeichert sein dürften.
Sie benutzen das Vokabular, also eben ausgespäht, auch Schultrojaner weist ja schon darauf hin, da passieren also auch Dinge, die nicht öffentlich einsehbar sind. Verstehe ich das richtig?
Ja gut, das ist richtig. Jeder Schulcomputer muss natürlich nach außen geschützt sein, das ist ganz klar, weil auf den Schulcomputern, vor allem auf den Schulverwaltungscomputern natürlich auch schutzwürdige persönliche Interessen und Informationen gespeichert sind. Also alleine schon die Adressen der Schüler, die Geburtsnamen der Schüler, möglicherweise, wenn das mit EDV geschieht, die Noten der Schüler und so weiter mehr. Also von außen darf das natürlich nicht einsehbar sein. Aber gut, das ist ein anderes Kapitel, das den ganz strengen Regeln des Datenschutzes unterliegt. Hier geht es um die Wahrung des Autorenschutzes, des geistigen Eigentums.
Ja. Inwieweit wurden Sie denn in solche Planungen oder, ja doch, Planungen sind es ja erstmal, mit einbezogen?
Also zunächst sind die Lehrerorganisationen hier überhaupt nicht einbezogen gewesen. Wir in den Lehrerorganisationen sind überrascht worden im November, Sie haben das Datum auch genannt, von dieser Absicht, von dieser Vereinbarung. Es hat zwischenzeitlich auch ein Gespräch stattgefunden zwischen den Kultusministern und den Lehrerorganisationen. Man hat das jetzt erstmal noch ein bisschen vertagt, weil man seitens der Kultusminister doch gemerkt hat, dass es hier gewaltige Aufregung im Lehrerbereich gibt. Nicht, weil die Lehrer das geistige Eigentum anderer nicht schützen wollten, sondern einfach deshalb, weil man hier über vernünftige Regelungen nicht vorher zu Potte gekommen ist und auch nicht darüber gesprochen hat.
Nun haben wir schon ein bisschen erwähnt, dass so auf einem Computer in der Schule natürlich auch Daten liegen, die durchaus geschützt werden müssen. Was sind denn weitere Kritikpunkte an diesem Plan, an der Software?
Also im Grunde genommen, und das ist die Hauptkritik, wird durch dieses Hauruck-Verfahren, durch dieses zunächst mal recht nebulös eingefädelte Verfahren ein Generalverdacht gestreut über 800.000 Lehrer in Deutschland, die sich also hier angeblich, so wird das ja im Grunde genommen durch diese Maßnahme unterstellt, nicht an die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen halten würden. Das ist das eine, also dieser Generalverdacht, der da gestreut wird. Zum Zweiten, wir brauchen in der Schule natürlich auch Informationen und Unterlagen, um unseren Unterricht aktuell gestalten zu können, die sich nicht sofort in Schulbüchern wiederfinden. Wenn wir immer in den Schulen nur darauf warten, bis Schulbücher aktualisiert wurden, bis Lehrpläne aktualisiert wurden, ja, dann hinken wir vielen Entwicklungen Jahre hinterher. Also sind wir darauf angewiesen, dass unsere Lehrer, vor allem in der Sekundarstufe 2, in der beruflichen Bildung, in der gymnasialen Oberstufe, natürlich auch teilhaben können an wissenschaftlichen Fortschritten und sich auch Dinge zum Beispiel aus dem Netz holen können, die also durchaus natürlich den Autorenrechten unterliegen, die auch, die achten wir, diese Autorenrechte, die wir aber gut brauchen können, um unseren Unterricht zu aktualisieren. Und da hätte ich mir einfach eine Regelung gewünscht und würde mir eine Regelung wünschen zwischen Kultusminister und Ministern und Verlagen, dass hier durch irgendeine Pauschalentgeltung den Schulen hier gewisse Rechte eingeräumt werden.
Nun haben Sie vorhin schon erwähnt, diese Pläne sind zum bisschen zurückgestellt. Welche Kompromisse zeichnen sich denn jetzt ab?
Das ist im Moment noch schwer zu sagen, weil man sich wieder zusammensetzen wird und dann einen konkreten Vorschlag auf den Tisch bekommt, wie das aussehen wird, dieses Überprüfungsverfahren. Ich hoffe, dass man sich dieses Überprüfungsverfahren letztendlich erspart und dass halt die Kultusminister dann in die Tasche greifen und sagen, okay, unter bestimmten Vorgaben wird den Schulen erlaubt, dieses und jenes auch zu speichern und für den Unterricht zu verwenden und dafür werden die Verlage nach irgendeinem Schlüssel mit so und so viel 100.000 oder Millionen Euro pro Jahr entschädigt.
Wenn ich so den Gang der Dinge mir anschaue, also wie es zu der Idee kam, wie es dann durchgesetzt wurde, Sie haben es selber jetzt auch so ein bisschen so formuliert, drängt sich für mich natürlich schon die Frage aus, warum haben Lehrer, es gibt also den Deutschen Lehrerverband, Sie sind der Präsident, warum haben Lehrer trotzdem so wenig Mitspracherecht, wenn es doch um Bildungsfragen geht?
Ja, nun, ich unterstelle mal, weil man gewusst hat und vermuten konnte, dass es dagegen heftigen Protest gibt. Ja. Und im Übrigen, ja, das beklagen wir natürlich auch, dass in grundsätzliche schulrechtliche, bildungspolitische Fragen die Lehrerschaft zu wenig eingebunden wird. Ich unterstelle mal, dass die Politik sagt, gut, die Meinung von 800.000 Lehrern in Deutschland interessiert uns relativ wenig. Das ist zahlenmäßig vom Wählerpotenzial her erstens einmal viel zu differenziert, viel zu sehr aufgespalten nach verschiedenen gesellschaftlichen Orientierungen. Uns ist viel wichtiger, was die Wirtschaft von uns verlangt, uns ist viel wichtiger, was die Elternschaft von uns verlangt, und da können wir die Interessen der Lehrerschaft durchaus vernachlässigen. Ich will jetzt nicht den Bogen auch noch schlagen, was in Deutschland an Lehrerbild, an negativem Lehrerbild verbreitet wurde, aber gut, da ließen sich unter Umständen bestimmt Zusammenhänge auch herstellen. Es kommt natürlich eines noch mit hinzu, und das müssen auch die Lehrerorganisationen selbstkritisch mal durchdiskutieren. Wir haben eine gewisse Atomisierung auch, was die Lehrerorganisationen betrifft. Es ist ja nicht so, dass 800.000 Lehrer in Deutschland in einer Einheitsgewerkschaft, in einem Einheitsverband organisiert sind, sondern da haben wir eine Ausdifferenzierung, eine Atomisierung, wo man sich natürlich leider auch in vielen Fragen gegenseitig neutralisiert. Allerdings, das ist jetzt ein Punkt mit diesen angekündigten Schultrojanern, wo sich alle Lehrerorganisationen dann im Widerstand gegen das, was uns da übergestülpt werden sollte, doch ziemlich einig sind.
War das nicht ein toller Tag für Umweltminister Röttgen, wie er den historischen Kompromiss verkünden durfte zwischen Regierung und Ländern in Sachen Endlagersuche? Mit Wichtigkeitstremolo in der Stimme sprach er denn auch von der ergebnisoffenen Erkundung mehrerer Standorte. Ganz so, als hätten die bald 1,5 Milliarden Euro, die im Salzstock zu Gorleben schon verbaut wurden, keine Wirkmacht. Nun, Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg vermutet noch einen ganz anderen Hintergrund des scheinbar sauberen Kompromisses. Er sagt, das Endlager Gorleben wird schon gebaut und noch dazu widerrechtlich. Doch hört den Umweltschützer selbst in einem Beitrag von Radio Lora München.
Hinweise gab es schon lange, denn in Gorleben sind ja 1,6 Milliarden Euro schon verbaut worden und das Bergwerk, was dort im Salzgestein errichtet wird, hat Dimensionen, die dann später ja auch nutzbar sind als Atommüllendlager. Wir haben schon immer davon gesprochen, in Gorleben wird nicht erkundet, da wird gebaut. Dass aber jetzt das Bundesumweltministerium vielleicht durch einen Versprecher uns in unserer Auffassung bestätigt hat, uns selbst überrascht. Herr Röttgen hat nach diesem Treffen der Vertreter von Bund und Ländern, wo der sogenannte Neustart der Endlagersuche verkündet wurde, gesagt, er hätte angewiesen, dass in Gorleben nicht weiter Strecken aufgefahren werden. Und das sei ja auch ein Zeichen, denn man könnte ja da glauben, wenn weiter gebaut wird, jetzt kommt das Wort bauen, dass da der Anschein erweckt wird, da würde schon ein Endlager vorbereitet. Und dann sagt er tatsächlich, das ist ausdrücklich benannt worden und wird auch prinzipiell nicht bestritten. Das ist der erste Punkt. Und jetzt haben wir uns überlegt, was wird da gestoppt? Das Auffahren von Strecken war gar nicht vorgesehen. Und ein Experte hat dann hinzugefügt, es handelt sich um einen Ausbaustopp, nicht aber um einen Erkundungsstopp. Da sind wir also nun endlich mal bestätigt worden in unserer Auffassung, dass in Gorleben längst ein Endlager gebaut wird.
Das ist ja auch eigentlich naheliegend, wenn man zugrunde legt, dass selbst dann, wenn bei der Suche nach einem tatsächlichen Endlager nichtsdestotrotz, dass noch eine ganze Weile dauert, bis das dann so weit fertig ist, dass es auch bestückt werden kann. Und für die entsprechende Zwischenzeit, gehen wir mal von 20, 30 Jahren aus, wird dann Gorleben herhalten. Das ist doch eigentlich die realistische Einschätzung, oder?
Ja, es gibt keine weiße Landkarte für eine Endlagersuche. Es gibt nämlich auf dieser Landkarte einen dicken schwarzen Flecken, das ist Gorleben. Eben weil dort schon 1,6 Milliarden Euro verbaut wurden. Und wenn man einen fairen Vergleich wollte, mal angenommen, man wollte so etwas, einen Vergleich mit Gorleben, müsste man ja andere Standorte so weit ausbauen wie Gorleben. Also allein daran merkt man, dass hier in Gorleben immer nur getrickst wurde. Und das ist eben eine Linie, die zieht sich über 30 Jahre hinweg. Das ist die 70er Jahre, wo man gedacht hat, man könnte die Leute das Licht führen, wenn man sagt, da wird nur erkundet und nicht gebaut. Dieser andere Begriff ist ja auch wunderbar. Es heißt ja immer, Gorleben sei eignungshöfig. Das kommt von Hoffen, dass man hofft, Gorleben sei geeignet. Bis Rot-Grün galt diese Eignungshöfigkeit als Nachweis für die Verwahrung von Atommüll. Also der ganze Entsorgungsnachweis hing an dieser komischen Formel, eignungshöfig.
Ist denn eigentlich dieses Zwischenlager, dieses dann vermutlich längerfristige Zwischenlager, tatsächlich bei dem jetzigen Stand der Informationen, die Sie haben, zumindest für 50 Jahre, sagen wir mal, geeignet, das Zeug aufzunehmen? Oder sieht es da so aus wie in der Asse, die sich als Tropfsteinhöhle entpuppt hat?
Nee, da sind wir eigentlich in der gleichen Situation wie viele andere, wo es Zwischenlager gibt. Es gibt ja nicht nur in Gorleben ein Zwischenlager, sondern es gibt ja auch die Lagerung der Castoren-Kraftwerks nahe in den Zwischenlagern. Es gibt Ahaus, es gibt Lubmin. Und das ist eine andere Debatte. Also, dass diese Zwischenlager dann Dauerlager werden, das war auch schon immer zu befürchten. Und da muss man allerdings eine ganz andere Diskussion führen. Also diese Castoren, die ja eigentlich den sicheren Einschluss gewährleisten sollen, die erweisen sich ja hier in Gorleben gar nicht als die Behälter, die den sicheren Einschluss gewährleisten für eine Dauerlagerung. Jetzt sind 113 Castor-Behälter dort und wir sind alle gespannt auf das Jahr 2012. Da werden die Strahlenwerte neu ausgemessen und wir sind ziemlich sicher, dass obwohl 420 Stellplätze genehmigt wurden vom Bundesamt für Strahlenschutz, dass die Genehmigungswerte ausgeschöpft, wenn nicht überschritten werden. Und das wird auch andere Standorte von Zwischenlagern interessieren, alle diejenigen, die mit Castoren zu tun haben.
Wie geht's denn jetzt vor Ort weiter? Diese neuen Informationen, haben die in irgendeiner Weise Ihre Strategie für die nächsten Wochen, Monate verändert?
Ja, wir können endlich mit dem Nachweis aufwarten. In Gorleben wurde schon gebaut, nicht nur erkundet. Das widerspricht geltendem Recht, denn es hätte ein atomrechtliches Genehmigungsverfahren stattfinden müssen für die Errichtung eines Endlagers. Das hat es in Gorleben nie gegeben. In Gorleben wurde nach Bergrecht gebaut, gerade um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit verfahrensbeteiligt wird. Also es gab keine Anhörung, es gibt keine Klagerechte für die Öffentlichkeit. Und wenn im Januar weiter verhandelt wird, wenn es um die Endlagersuche geht, dann geht es uns darum, dass dieses Gorleben-Kapitel wirklich beendet wird. Also ein vergleichendes Verfahren, die Öffentlichkeitsbeteiligung, die muss gewährleistet sein, es muss transparent sein. Alles das ist im Gorleben gar nicht mehr heilbar. Und die geologischen Fakten, die gegen die Eignung Gorleben sprechen, sind so erdrückend, dass es auch gar keinen Sinn macht, dieses Fossil der 70er Jahre weiter noch mit sich vorzuschleppen.
Könnten Sie abschließend für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht so fit sind im Thema, diese geologischen Fakten noch mal kurz zusammenfassen?
Es gibt drei ganz gravierende Punkte, die alle K.O.-Kriterien sind. Das eine ist, dass dieser Salzstock nicht abgedeckt ist gegen wasserführende Schichten. Die Tonschicht, die da drüber liegt, hat ein Loch von 7,5 Quadratkilometern. Es gibt Gaseinschlüsse in diesem Salzstock und offensichtlich auch ein Gasfeld darunter und dazu noch eine tektonische Störungszone. Das sind alles Punkte, wo man sagen muss, es hat sich auch gelohnt, dass wir immer dran geblieben sind, auch an der sachlichen Auseinandersetzung. Es wäre unseriös, deshalb an Gorleben festzuhalten.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Wir sind im neuen Jahr wieder von Dienstag bis Freitag in eurem Radio oder über zip-fm.net zu hören. Das nächste ZIP kommt voraussichtlich aus Tübingen von Radio Wüste Welle. Für heute sage ich Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Tag.